Letzte Nacht träumte ich, dass mein Vater wieder hier war. Ich wusste, dass er nicht mehr lebte. Trotzdem trafen wir uns im großen Arbeitszimmer. Charles saß im Sessel und der Geruch seiner Zigarre, vermischt mit dem Vetiver seines Rasierwassers, stieg mir in die Nase. Beim Anblick der ausgebreiteten Papiere meinte er, es sei höchste Zeit, dass ich mich für die Geschichte unserer Familie interessiere. Dann zog er ein Album aus einer Schublade. Obwohl es ganz dünn war, enthielt es Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Bildern. Mein Vater blätterte die Seiten um, tippte mit dem Zeigefinger auf die rechteckigen Fotos und zählte mir Vornamen, Daten und Orte auf, schneller und immer schneller. Ich saß ihm gegenüber und hatte nichts zum Schreiben, aber ich wusste, wenn ich ihn auch nur kurz unterbräche, um nach einem Stift zu greifen, würde er in eisige Wut verfallen und das Album wieder zuklappen. Also versuchte ich manisch, mir alles einzuprägen, bis sämtliche Epochen und Gesichter verschwammen und das Rauschen der Wellen seine Stimme übertönte. Ich wachte schweißgebadet auf. Die Flut hatte die Festungsmauer erreicht und brachte sie mit ihren gleichmäßigen Schlägen zum Beben. Bei Koeffizient 100, solchem Seegang und pfeifendem Wind konnte ich nicht mehr einschlafen. Ich ging in die Küche hinunter und knabberte einen Keks. Ich liebe diesen Raum im Erdgeschoss, ganz hinten im Haus verborgen. Dort backte ich früher stundenlang Kuchen mit meiner Mutter und meiner Großmutter. Dieser Ort war für mich immer gleichbedeutend mit Frieden. Vielleicht, weil dort harmloses Geplauder und Hausarbeit vorherrschten. Ein unantastbares Territorium, auf das mein Vater sich nie vorgewagt hatte. Die Schläge ließen nach. Jetzt plätscherte das Meer. Es würde also bald zum Stillstand kommen. Ich erinnerte mich an meine ersten Besuche in diesem Haus, als ich ein kleiner Junge war, und diese geheimnisvollen, tintenschwarzen Nächte, in denen die Brandung wie verrückt hämmerte und sogar die hölzernen Fensterläden im Erdgeschoss bespritzte, mich zu Tode erschreckten. Einmal war ich wegen einer großen Flut aufgewacht, die mit ihrem dreistelligen Koeffizienten die Wände sämtlicher Villen zum Wackeln brachte. Damals war ich 7 Jahre alt, und ich erinnere mich jetzt noch an die Angst, die mich direkt an das Bett meiner Großmutter getrieben hatte. Dieses Zeichen von Schwäche hatte meinen Vater auf die Palme gebracht, und er sollte noch lange Zeit bei Tisch darauf anspielen, im Beisein meiner Onkel oder meiner Cousinen. Charles schien nicht zu ahnen, wie verletzend er zuweilen sein konnte. Als Heranwachsender gewöhnte ich mich an das Tosen des Wassers, an dieses Crescendo, das mir nachts unruhige Träume bescherte. Guillaumes Mitschüler aus Paris suchten sich, wenn er sie für ein paar Tage hierher einlud, bei ihrer Ankunft stets das große Zimmer im Erdgeschoss aus, das auf die Strandpromenade hinausgeht. Wenn Soisic sie dann verschmitzt fragte, ob sie gut geschlafen hätten, gestanden sie meistens, dass das Gegenteil der Fall war. Meine Frau behauptete ebenfalls steif und fest, es sei unmöglich, in diesem Haus ein Auge zuzutun. Vielleicht nur eine Ausrede, um sich vor dem Urlaub bei ihrem Schwiegervater zu drücken? Ich dachte an meinen Traum zurück, dieses Fotoalbum. Warum hatte ich es nicht in den Couronne gefunden? Mein Vater war doch der Hüter des Familientempels, nicht seine Brüder. Und mir war keine zeitgenössische Industriellendynastie wie die unsere bekannt, die nicht ihren Hoffotografen hatte. Man ließ Ehepaare, Großeltern und Babys verewigen, retuschierte die Fotos, arrangierte sie und lernte die Bildunterschriften auswendig, als eine Art Familienkatechismus, der regelmäßig heruntergebetet wurde und als sakrale Grundlage diente. Ganze Prozessionen von Kindern in Strampelanzügen, Matrosenhemden und Stiefelchen waren, mit zweifelnden oder zerknirschten Mienen, in den Fotostudios vorbeidefiliert. Einige von ihnen hatten sich gegen die Aufnahmen gesträubt und den Bildplatten nur ein verwackeltes Antlitz überlassen. Nach der verborgenen Entwicklung in der Dunkelkammer wurden diese kunstvoll retuschierten Fotos, die vom Moment der Aufnahme an das Gedächtnis der Zukunft bilden sollten, in Alben mit Einbänden aus Safian- oder Juchtenleder gesammelt, um den Roman des gesellschaftlichen Aufstiegs zu schreiben. Diese Bibel, die von Generation zu Generation weitergereicht wurde, erzählte vom errungenen Prestige, von Ansehen und Wohlstand, mit einem Riesenaufgebot an Pferdekutschen, Gartenfesten, Freitreppen und Irish Settern zu Füßen ihrer stolzen Besitzer. Dem Fotopapier hatten die Chemikalien außerdem das Licht eingraviert, die Wände, die Gesichter, die Umrisse der Dienstboten und manchmal sogar auch die Hauskatze. Jahrzehnte später würde man bei einer Tasse Tee oder einem Glas Portwein geduldig Exegese betreiben und nach vergessen, wer diese junge Dame mit dem Pferdegesicht am Ende der Reihe überhaupt war oder jener junge Mann mit den mädchenhaft zarten Gesichtszügen. Darum war es undenkbar, dass Octave de Kerombrun, der für seine Werbeanzeigen renommierte Fotografen und Maler beauftragte, sich diesem Ritual verweigert haben sollte. Auch er musste der Versuchung erlegen sein, seine Legende von Meistern ihres Fachs bebildern zu lassen, die sich darauf verstanden, das Glanzvolle hervorzuheben und das weniger Glanzvolle zu vertuschen. Sie hörten »Rückkehr nach Saint-Malo« von Hélène Gestern, aus dem Französischen von Brigitte Große und Patricia Klobuschitzki. Gelesen von Joachim Schönfeld und Julian Horaisek. Ein Hörbuch des Argon Verlags.